Ja, herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge des Podcasts Scheinheilig. True Crime Geschichten aus der Abtei Brauweiler. Mein Name ist Gabriel, mit mir sitzt heute wieder Bettina hier.
Hallo.
Freut uns, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Bettina, ich glaube, wir müssen ein bisschen was nachholen, weil wir den Leuten gar nicht erzählt haben, wie überhaupt unser Podcast hier so in der Struktur abläuft.
Ja, stimmt.
Also unsere letzte Folge, die erste Folge, war quasi so die Pilotfolge. Wir haben auch echt schönes Feedback bekommen, danke dafür. Daraufhin haben wir uns quasi entschieden, eine erste Staffel zu produzieren. Diese Staffel wird dann aus 3 Folgen bestehen, die im Abstand von 2 Wochen hier auf den Plattformen erscheinen werden. Danach werden wir eine kurze Pause machen, aber eine zweite Staffel ist, ja, sage ich mal, schon entschiedene Sache. Die wird dann irgendwann kurzfristig auch erscheinen, wahrscheinlich auch mit anderen Moderatoren. Aber ihr dürft gespannt sein, es gibt noch reichlich Fälle, die hier in der Abtei Brauweiler sehr, sehr interessant sind und auch diesen Podcast durchaus ja sehr, sehr spannend fortsetzen werden, glaube ich.
Ja, ich bin selbst schon total gespannt, also was da noch so kommt. Ich bin auch bei meinen Recherchen schon auf ein paar Fälle gestoßen, die sich auf jeden Fall noch lohnen werden.
Apropos Lohn, ich glaube, ihr schaltet bei uns ein, weil ihr denkt, diese Folge lohnt sich auch. Wahrscheinlich seid ihr ein bisschen angetriggert durch die letzte Folge. Wir müssen uns aber für ein paar Sachen entschuldigen. Und zwar ist euch vielleicht aufgefallen, dass gegen Ende der letzten Folge der Ton ein bisschen schlechter war. Das hat damit zu tun, dass wir eine kurze Toilettenpause gemacht haben. Und als wir dann wiedergekommen sind, waren die Einstellungen ein bisschen, ja, da hat jemand am Drehlager gedreht und, ja, sage ich mal, unprofessionell, aber wir geloben Besserung, wir üben natürlich immer noch. Und ein Kritikpunkt war auch, dass wir uns am Ende gar nicht richtig verabschiedet haben. Das machen wir natürlich dieses Mal auch ein bisschen besser.
Ja, auf jeden Fall.
Okay, wir fangen auch nochmal ein bisschen anders an. Bettina, willst du vielleicht heute mal mit deinem Fall anfangen?
Auf jeden Fall. Mein Fall heute heißt Grabgeschichten oder auch Der Raub der Richeza und der Streit um das Muselgut Klotten. Also der erste Titel gefällt mir besser, aber der zweite ist ein bisschen aussagekräftiger. Und zwar geht es um Richeza. Sie ist für die Abtei Brauweiler eine der bedeutendsten und vielleicht sogar die bedeutendste Persönlichkeit. Sie war die Tochter von Pfalzgrafen-Ehepaar Ezzo und Mathilde, den Gründern der Abtei. Richeza ist außerdem durch ihre Mutter Enkelin der deutschen Kaiserin Theophanu und Kaiser Ottos II. Richeza ist 18, als sie den 23-jährigen polnischen Herzogen und Thronerben Mieszko II. Heiratet. Die beiden bekommen bald darauf einen Sohn, Kasimir. 12 Jahre später wird Mieszko dann zum König von Polen gekrönt, aber seine Regierungszeit ist nicht gerade glücklich. Es brechen mehrere Kriege aus, zum Beispiel mit dem deutschen Kaiser, dem Kiewer Großfürstentum und dem Königreich Böhmen. Zwischenzeitlich wird Mieszko sogar abgesetzt und aus Polen vertrieben. Er kann sich dann nochmal zurück an die Macht kämpfen, stirbt aber kurz darauf mit nur 44 Jahren. Er hinterlässt ein ziemlich zerrüttetes Königreich, das erneut in starker Abhängigkeit vom deutschen Kaiserreich steht. Kasimir, Richezas Sohn, konnte sich nicht dauerhaft als Erbe durchsetzen und Richeza kehrt zwangsläufig ins deutsche Kaiserreich zurück. Richeza hat das Kloster in Brauweiler sehr, sehr viel bedeutet und ein paar Jahre nach dem Tod ihrer Eltern gibt sie hier den Bau einer neuen Kirche in Auftrag. Weißt du warum? Also was der genau anders war?
Für die neue Kirche?
Ja.
Gute Frage. Abgebrannt?
Nee.
Jetzt muss ich mich hier als Geschichtstrottel outen oder was? Nee, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Ja, ich wusste es auch nicht, bevor ich das gelesen habe und recherchiert habe. Also alles gut. Ihr Bruder stirbt. Otto II., Pfalzgraf von Lothringen und der direkte Erbe und Nachfolger von Ezzo, stirbt 1047 und er wird wie seine Eltern in Brauweiler zu Grabe getragen. Allerdings gibt es in Brauweiler bis dahin noch keinen Ort, der einer Pfalzgrafenfamilie würdig wäre. Deswegen beschließt Richeza, eine Familiengrablege in der Krypta einer neuen, viel prächtigeren Kirche errichten zu lassen. Richezas Familie hat aber ein entscheidendes Problem. Sie stirbt aus. Trotz ihrer zahlreichen Geschwister gibt es keinen innerfamiliären Erben für den Pfalzgrafen Otto II. Die Familie versucht, ihre Güter zu bündeln und sie überschreiben sie der Abtei Brauweiler, ihrem Familienkloster. Wenig später wird aber auch klar, dass Brauweiler einen neuen Schutzherrn braucht, wenn die Pfalzgrafenfamilie nicht mehr zur Verfügung steht. Deswegen wird das Kloster dem Erzbischof unterstellt, der zu diesem Zeitpunkt Hermann II. Ist und der ist auch ein Bruder von Richeza. Richeza bestimmt wenige Jahre später in einer Urkunde ihre eigene Grablege. Sie möchte, wortwörtlich, an der Seite ihrer Mutter begraben werden, also in Brauweiler. Richeza macht auch die bedeutendste Schenkung an das Kloster in Brauweiler. Sie überschreibt dem Kloster das Moselgut Klotten und alle dazugehörigen Ländereien bis auf das Pfalzgrafenschloss in Cochem. Für sich behält sie lediglich lebenslanges Nutzungsrecht vor. 9 Jahre später stirbt Richeza in ihrem Gut in Saalfeld, im heutigen Thüringen. Sie wird von dem Würzburger Erzbischof nach Köln gebracht. Dort wird sie vom Kölner Erzbischof, Anno II., dem Nachfolger ihres Bruders, in der gerade fertiggestellten Kirche Maria ad Gradus beigesetzt. Außerdem überschreibt Anno sich selbst das Moselgut Klotten. Dadurch beginnt ein 30 Jahre langer Rechtsstreit zwischen dem Erzbischof und den Mönchen in Brauweiler. Weißt du, warum Anno II. Nicht nur Richezas Grablege geändert hat, sondern auch das Moselgut Klotten beansprucht hat?
Oh Gott. Nee, absolut keine Ahnung.
Ja, das war ein ziemlich wertvolles Gut tatsächlich, mit sehr, sehr viel Land und riesigen Ländereien dabei.
Ja, das hatten wir doch letzte Folge schon mit dieser prächtigen Wiese, die verkauft wurde für die Hexenjagd.
Ach ja, stimmt. Ja, und außerdem hat Anno II. Eine starke Politik verfolgt, die Vormachtstellung der Pfalzgrafen im Rheinland zu schwächen. Und er hat sich dabei auch gar nicht so schlecht angestellt, denn der hat nach und nach versucht, eben die Güter der Pfalzgrafenfamilie in seinen Besitz zu bringen. Und dass die Geschwister zuvor Brauweiler zum Erzstift gemacht haben, also ihm quasi unterstellt haben, hat ihm ziemlich in die Karten gespielt. Außerdem relevant könnte auch sein, dass Anno aus einer niederen Adelsfamilie aus Schwaben kommt. Deswegen hatte er Schwierigkeiten, in Köln als Autoritätsperson anerkannt zu werden. Das liegt jetzt auch nicht speziell an der Kölner Abneigung gegenüber Schwaben, sondern einfach, weil er in Köln kein Netzwerk hat und zusätzlich auch noch von außerhalb kommt. Anno hat aber sehr großen Ehrgeiz und möchte die großen Fußstapfen von Hermann II. Nicht nur ausfüllen, sondern übertreffen. Die Pfalzgrafen sind nämlich zu diesem Zeitpunkt der einzige Konkurrent im Rheinland. Und während der Einfluss und die Stabilität der Pfalzgrafen durch die Erbenproblematik gesunken ist, ist die Macht des Erzbischofs in diesem Machtvakuum deutlich gewachsen. Dazu gehört beispielsweise auch, dass der Kölner Erzbischof die Würde erhalten hat, den deutschen König zu krönen. Schon vor Annos Zeit wurde deswegen der Bau einer neuen Kirche in Auftrag gegeben, St. Maria ad Gradus. Diese sollte nach dem Vorbild der römischen Kirche St. Maria ad Gradus gebaut werden. Die römische Version dieser Kirche stand direkt hinter dem alten Petersdom. Der römische Kaiser ging vor seiner Krönung von St. Maria ad Gradus durch einen Arkadengang in den Petersdom. Und das sollte in Köln genau so nachgebaut werden. Dazu wurde hinter dem Dom extra ein Hügel aufgeschüttet, denn St. Maria ad Gradus bedeutet St. Maria an der Treppe, denn die Kirche in Rom stand auf einem kleinen Hügel mit Treppen. Auf den Kölner Hügel sollte dann also die neue Kirche entstehen, um Köln als Ort der Königskrönung zu etablieren. Wie wir aber ja heute wissen, hat das nie geklappt, denn wo wurden die deutschen Könige bis ins Spätmittelalter hinein gekrönt?
In Aachen.
Ja, sehr gut.
Naja, Geschichts-LK hatte ich ja trotzdem mal irgendwie vor 150 Jahren.
Ja, aber Anno II. Hat den Bau munter vorangetrieben und bereits kurz nach der Fertigstellung die erste Person aus der Pfalzgrafenfamilie, Kuno von Bayern, einen Cousin von Richeza, dort begraben lassen. Angeblich hat Anno zeitweise sogar selbst damit geliebäugelt, in der neuen Kirche beerdigt zu werden. Und da wird nun auch Richeza begraben. Es ist jedoch nicht so ganz gesichert, ob das wirklich gegen ihren Willen geschehen ist. Denn ja, es gibt diese Urkunde, in der Richeza sagt, dass sie bei ihrer Mutter, also in Brauweiler, begraben werden möchte. Aber es gibt auch noch einen späteren Brief, den Richeza an den Erzbischof von Würzburg schrieb. Dort gibt sie dem Bischof Anweisungen, dass dieser im Falle ihres Todes ihren Körper nach Köln oder einen anderen Ort bringe. Und diese Wortwahl finde ich ziemlich merkwürdig. Peter Schreiner, ein Historiker, schreibt dazu, dass Richeza diese Formulierung gewählt habe, weil der Würzburger Erzbischof mit Köln wahrscheinlich eher etwas anfangen könnte als mit Brauweiler. Aber das finde ich irgendwie schwierig. Erstens, warum das oder? Wenn ich Brauweiler meine und nur aus Gründen des besseren Verständnisses Köln schreibe, dann brauche ich ja kein oder, oder? Dann schreibe ich, bring mich nach Köln und denke, dass die Leute in Köln schon wissen, wo sie mich weiterhin bringen müssen, nämlich nach Brauweiler. Zweitens, an einen anderen Ort. Die Formulierung hört sich irgendwie so gleichgültig an. Jemand wie der Erzbischof von Würzburg hatte doch bestimmt so viele gelehrte Menschen um sich herum. Einer von denen wird wohl schon mal von Brauweiler gehört haben. Immerhin war das ja auch zu diesem Zeitpunkt schon die Grablege zweier Pfalzgrafen und einer Königstochter. Oder was denkst du?
Das klingt auf jeden Fall, als wird da irgendwas nicht stimmen, oder? Also
ja, finde ich auch.
Eine Fälschung?
Sieht eigentlich nicht danach aus. Aber darauf kommen wir vielleicht später nochmal zurück.
Okay.
Also auch wenn alles vor diesem Brief darauf hingedeutet hat, dass Richeza in Brauweiler begraben werden sollte, ist es ja möglich, dass es ihr am Ende ihres Lebens doch gar nicht mehr so wichtig war. Dazu haben wir uns überlegt, wie sieht es denn eigentlich historisch so mit der Bedeutung von Grabstätten aus? Und gab es vielleicht auch schon mal so einen ähnlichen Fall? Und das war echt nicht leicht zu recherchieren. Aber soweit wir das herausfinden konnten, war Richezas Fall, wenn sie denn wirklich in Brauweiler begraben werden wollte, doch ziemlich besonders. Dass berühmte Persönlichkeiten nicht da begraben wurden, wo sie begraben werden wollten, hatte in der Geschichte ansonsten irgendwelche besonderen Gründe. Zum Beispiel wurde Katharina von Aragon, Königin von England und geschiedene Gemahlin von Henry dem VIII., nicht mit königlichen Ehren und weit weg von Henry bestattet, obwohl sie zuvor immer noch mit königlichen Würden, denen einer Königinwitwe, behandelt worden war. Katharina von Aragon, ist dir ein Begriff?
Nee, ich kenne nur den Aragon von Herr der Ringe.
Fast genauso tapfer könnte man die Frau Heinrich des VIII. Bezeichnen. Das war die erste Ehefrau von Henry dem VIII. Und Henry der VIII. Ist der mit den vielen Ehefrauen
ja,
und
der Kirche. Der ist mir ein Begriff, aber ich kenne jetzt natürlich nicht alle Frauen von ihm.
Ja, die erste war wahrscheinlich die berühmteste Spanierin, auch mit dem deutschen König verwandt, war seine Tante. Henry der VIII. Wollte ja unbedingt Anne Boleyn heiraten und deswegen sich von Katharina scheiden lassen. Und sie hat dann aber als Einzige ja nicht ihren Kopf verloren.
Ich wollte gerade sagen, da gab es ja auch ganz, ganz üble Geschichten, wie er die beseitigt hat, ne?
Ja, genau. Aber Katharina eben nicht. Die ist, weiß ich gar nicht woran gestorben, aber geköpft wurde sie nicht. Und wurde dann eben fernab von ihrem eigentlichen standesgemäßen Grab bestattet. Dann gibt es noch Friedrich Barbarossa. Der starb auch nicht zu Hause, sondern während eines Kreuzzuges. Nicht im Kampf, sondern in einem Bach. Sein Leichnam wurde in drei Teile geteilt. Knochen, Fleisch und Eingeweide und alles an unterschiedlichen Stellen auf dem Weg bestattet. Bis heute weiß man nicht genau, wo was liegt.
Nicht am Barbarossa-Platz in Köln?
Ich glaube nicht. Barbarossa ist aber damit der einzige deutsche Kaiser, bei dem das nicht bekannt ist. Und zuletzt gibt es dann auch noch den Fall von Karl dem Großen, der ein bisschen auch die Gleichgültigkeit zeigt, mit der Grablegen manchmal begegnet wurde. Denn nur 200 Jahre nach dem Tod Karls des Großen hatte man schon Schwierigkeiten, ihn überhaupt wiederzufinden. Karl wollte außerdem wahrscheinlich in der Nähe von Paris begraben werden, aber der Hofstaat hatte ihn schon kurz nach seinem Tod in Aachen begraben. Zusätzlich habe ich noch von einer Herzogenfamilie in Bayern gelesen. Die hatte eigentlich eine eigene Kirche in ihrem Herzogtum, wo sie alle Familienmitglieder begraben lassen wollten. Aber wenn Familienmitglieder gestorben sind, wenn sie auf Reisen waren oder irgendwie sonst anderweitig beschäftigt oder Aufenthalt irgendwo anders hatten, dann wurden sie halt dort begraben, wo sie gestorben sind. Und so eine mächtige und wohlhabende Familie hätte ja auch durchaus das Geld und die Möglichkeit gehabt, einen Leichnam zurück nach Hause zu bringen. Haben sie aber nicht. Aber bei dem niederen Adel oder dem gehobenen Bürgertum, da war es super wichtig, eine angemessene Grablege zu finden. Familiengruften oder pompöse Grabmäler wurden mit der Zeit in dieser gesellschaftlichen Schicht immer beliebter. Ein bisschen ist mir da der Eindruck entstanden, dass es so ähnlich ist wie heutzutage mit Statussymbolen. Die Superreichen und Mächtigen müssen sich um ihr Ansehen keine Sorgen machen. Karl der Große ist 1200 Jahre nach seinem Tod immer noch ein Begriff und da ist furchtbar egal, dass sein Grabmal vielleicht nicht so pompös ausgestaltet wurde, genau wie Friedrich Barbarossa. Aber je unbedeutender du wirst, desto mehr Wert legst du auf eine Grablege, die deinen Status betont. So, und dann gibt's da noch einen ganz anderen Aspekt dieser ganzen Grablegegeschichte, den der Reliquientranslation. Fancy word bedeutet die Übertragung, also den Ortswechsel von Reliquien. Und Reliquien, das sind Überreste von Körperkleidung oder Gebrauchsgegenstände von Heiligen und Märtyrern. Die christliche Begründung für Reliquien ist, dass der Ort, wo die Überreste eines Heiligen liegen, besondere Wirkung am Tag des jüngsten Gerichts hat. Die Reliquien werden ja meistens im Altar untergebracht und je näher man am Altar begraben war, desto mehr Chancen auf Fürsprache des Heiligen hat man. Deswegen wurden Friedhöfe um Kirchen herum errichtet. Weißt du, woher es kommt, dass Heilige im Altar bzw. darunter in der Krypta begraben wurden?
Also, heute musst du mich auch echt hart rannehmen. Ich habe absolut keine Ahnung. Also am Altar denke ich mal, weil man das auch während der Messe präsentieren kann.
Das ist so der hintere Grund. Der eigentliche Grund ist eher andersrum. Denn während der Christenverfolgung im antiken Rom wurden heimlich unterirdische Heiligengräber errichtet. Und als dann die Kirchen gebaut wurden, hat man die Gräber als Ausgangspunkt genommen, um darüber den Altar zu bauen. Und
okay, ja, macht Sinn.
Genau. Und diese Art von Kirchen gibt es in Rom wirklich zuhauf. Wer mal da war, war bestimmt auch in einigen. Das ist wirklich verrückt, wie viele Kirchen da mit so einem unterirdischen heiligen Grab aus der Zeit der Christenverfolgung versehen sind. Später hat man dann absichtlich unter dem Altarraum eine Krypta errichtet, um Heilige und noch später auch wichtige Persönlichkeiten zu begraben. Die Überreste des Heiligen stellte man stattdessen lieber deutlich sichtbar im oberen Teil der Kirche aus. Schon ab dem 6. Jahrhundert wurde es obligatorisch, eine Reliquie in der Kirche zu haben. Die Begründungen wurden auch zunehmend weniger glaubensbasiert, sondern vielmehr machtpolitisch motiviert. Der Schutz und die Fürsprache eines Heiligen war nicht nur im Tod den nahen Gläubigen sicher, sondern auch schon im Leben. Kirchen mit prominenten Reliquien könnten deswegen auch auf herrschaftlicher Ebene punkten. Zum Beispiel hat man die Überführung des heiligen Vitus nach Corvey aus Westfranken als symbolischen Machtwechsel von West- nach Ostfranken angesehen. Und Konstantin II. Hat im 4. Jahrhundert die Gebeine von 3 Aposteln nach Konstantinopel bringen lassen, um die Stadt als christliches Zentrum in Opposition zu Rom zu festigen. Wenig später kam es ja auch zur Spaltung von Ost- und Westrom. Es könnte also sein, dass Anno Richizas Leichnam wirklich auch gezielt in Köln hat begraben lassen, um die Machtübergabe von Pfalzgrafen zu Erzbischof zu symbolisieren, oder?
Wie ich schon meinte, ne? Also das ging wahrscheinlich nicht mit rechten Dingen zu und dass da ein Politikum dahinter steckt, das war ja oft so bei den ganzen Reliquienhandeln.
Ja, definitiv. Nur hier ist halt die Besonderheit, dass Richiza ist inzwischen selig gesprochen, aber keine Heilige und ja auch keine Märtyrerin. Also und damals halt weder noch irgendwas, sondern einfach nur eine, ja, damals schon berühmte Person, womit eigentlich so ein Reliquienhandel nicht betrieben wurde im Mittelalter. Aber vielleicht war Anno da auch Vorreiter.
Oder er dachte, es ist einfach nice to have, ne?
Ja, wahrscheinlich. Aber so als Symbol sehe ich es schon auch ein bisschen. Ja, anschließend an Richizas Tod gab es noch den Streit um das Moselgut Klotten. Anno begründet die Übernahme des Hofguts erst gar nicht und später, 13 Jahre, sagt er dann, Richeza habe nur einen Teil der Güter an Brauweiler vermacht und den Rest an das Kloster, in dem sie begraben werden würde. Da sie ja jetzt in Köln liege, würde ihr Besitz auch an Köln übergehen. Die Mönche protestieren zwar, doch nach dieser Erklärung knickt der derzeitige Abt ein und lässt sich auf eine Einigung mit Anno ein. Brauweiler erhält einen winzigen Teil der Güter und eine Entschädigungszahlung. Der nächste Abt in Brauweiler lässt aber nicht so leicht locker. Er schreibt zuerst Anno selbst, doch der antwortet erstmal nicht und stirbt auch ein paar Jahre später. Aber der Abt lässt nicht locker und wendet sich an König Heinrich IV. Der schlägt sich auf die Seite des Klosters und weist den Nachfolger Annos an, Klotten zurückzugeben. Aber Annos Nachfolger, Hildolf, ignoriert die Weisungen des Königs einfach. Der Abt greift dann zu seinem letzten Mittel und schreibt dem Papst persönlich. Und Papst Gregor VII. Stellt sich ebenfalls auf die Seite des Klosters. Er gibt Hildolf ganz eindeutige Befehle, Klotten zurückzugeben. Und was macht Hildolf? Er ignoriert es wieder und versucht im Gegenzug den Brauweiler Abt einzuschüchtern und vor dem Kölner Rat als unglaubwürdig darzustellen. Der Sage nach soll dann der Klosterpatron, also der heilige Nikolaus, persönlich eingegriffen haben, indem er Hildolf im Traum erschienen ist und ihm mit seinem Bischofsstab auf den Kopf gehauen hat.
Ein Wunder.
Ich liebe die Vorstellung, wie der heilige Nikolaus jemanden mit seinem
mit seiner Rute kommt.
Ja, auf den Kopf haut. Weil kurz darauf ist Hildolf gestorben. Weder unter ihm noch unter seinem sehr kurzzeitigen Nachfolger kam es aber zu einer Einigung mit Brauweiler. Erst 1090, also 27 Jahre nach Richezas Tod, erhalten die Mönche in Brauweiler das Moselgut zurück. Kurze Zeit später stirbt auch Abt Wolfhelm, als hätte er endlich seine Ruhe finden können. Wie du weißt, bleibt Klotten bis zur Auflösung des Klosters 1802 im Besitz Brauweilers. Und heute bekommen wir auch noch den Wein, den man in unserem Shop kaufen kann. Hast du den eigentlich schon mal probiert?
Ja, sehr lecker.
Ja, weiß oder rot?
Ich bin eher so der Weißweintrinker.
Ja, ja, ich auch. Habe aber tatsächlich unseren Wein noch nie probiert. Bin ich schon fast 2 Jahre hier und...
Wir haben noch mal... Nee, ich glaube, das darf ich nicht sagen. Aber nein, der ist wirklich sehr lecker. Ich stehe sowieso so, wenn es deutsche Weine sein sollen, dann auf jeden Fall aus der Rheinregion. Und da gehört die Mosel ja mehr oder weniger fast dazu. Und ich finde, auch wenn man da mal so in der Freizeit hinfährt und über die Weinberge wandern kann, die Weine dort sind eigentlich fast alle sehr lecker. Und ja, das ist natürlich auch mit dieser langen Tradition, wenn wir jetzt zurückdenken, fast 1000 Jahre, dass da Wein angebaut wird, da hat sich natürlich auch Wissen angesammelt. Und das spiegelt sich dann auch in der Qualität der Weine wieder, ne?
Ich glaube, wir können, also... Ich beug mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage, wahrscheinlich haben die Römer da schon Wein angebaut. Weil überall, wo die Römer hingekommen sind, haben sie nach einem guten Ort gesucht, um Weine anzubauen. Und da bietet sich die Mosel auch gut an. Ich war auch letztes Jahr da. Bin auch durch Klotten gegangen, dran vorbeigegangen.
Trotzdem nicht den Wein probiert?
Nein, war ja schon Corona-Zeit. Also hat ja nichts auf. Hätte man höchstens im Supermarkt kaufen können. Naja, aber es war sehr schön, also lohnt sich auf jeden Fall. Was denkst du, wo wollte Richeza beerdigt werden? Also, was hältst du am wahrscheinlichsten? Dass sie gegen ihren Willen in Köln begraben wurde, dass es ihr egal war?
Also, bevor ich das jetzt gehört habe, bin ich immer davon ausgegangen, dass sie in Brauweiler begraben wollte. Das hört man ja auch hier andauernd, ne? Das ist natürlich auch heute noch irgendwie so eine Art Politikum, würde ich fast sagen, ne? Dass man sich darüber streitet, ja, die liegt zwar in Köln, aber die gehört hier hin und das wollte sie auch so. Natürlich ist es schwer, jetzt irgendwelche sehr, sehr alten historischen Quellen nachzuverfolgen, ob die wirklich ja auf Tatsachen beruhen, ob das Originalquellen sind. Ich glaube aber schon an diese Verbundenheit von ihr zu diesem Ort hier in Brauweiler und könnte mir gut vorstellen, dass sie das wollte. Womit ich mir schwer tue, ist halt auch, dass man sich da so viel Gedanken drüber macht, dass man den Ort dann doch ändern will für das eigene Begräbnis. Das muss ja auch schon irgendeinen Hintergrund haben, weil das man nicht so entscheidet. Vor allem, warum in Köln?
Ich glaube auch, also ich glaube nicht, dass sie in Köln begraben werden wollte. Glaube ich irgendwie nicht. Ich glaube, wenn, dann war es ihr tatsächlich irgendwie egal.
Ja, wenn, dann eher das, ja, das stimmt.
Genau. Und das ist halt das Schwierige. Es ist ja nicht nur diese Urkunde, die das besagt, sondern ihr ganzes Handeln, dass sie diese Kirche bauen lässt, die ja auch wirklich zum Teil auch noch in unserer heutigen Kirche ja wiederzufinden ist und einfach immens, ein immenses Bauwerk auch für damalige Zeit schon war. Wirklich außergewöhnlich für so einen kleinen Ort jenseits von den Kölner Stadtmauern. Als Anlass gegeben, eine Grablege für ihren Bruder und ihre Eltern zu schaffen und dann in Kombination mit der Urkunde, es weist ja alles darauf hin, dass sie hier begraben werden wollte. Diese letzte Anweisung an den Würzburger Erzbischof, naja, vielleicht war es ja so, dass es ihr ein Stück weit egal wurde oder dass sie einfach nur eine unglückliche Formulierung, in die wir jetzt viel zu viel reininterpretieren, gewählt hat.
Das kann auch sein, ja. Mhm.
Im Endeffekt wissen wir es nicht. Und dann haben wir ja jetzt auch schon echt viel über Grabstätten und so geredet und die Bedeutung davon. Und du warst ja auch bestimmt schon mal an ganz verschiedenen berühmten Grabmälern. Allein, wenn man schon mal durch den Kölner Dom gegangen ist oder so. Aber hast du schon mal bewusst und gezielt die Grablege von einer berühmten oder historischen Person besucht?
Ja, habe ich. Ich bin tatsächlich sogar sehr gerne auf Friedhöfen, wenn ich in irgendeiner Stadt bin. Also wenn ich gucke, was es da für Sehenswürdigkeiten gibt in der Stadt, gucke ich auch immer, was heißt immer, aber ob es da vielleicht einen interessanten Friedhof gibt mit historischen Gräbern, weil sogar der Melaten-Friedhof in Köln, das ist ja auch super schön zum Spazierengehen. Einfach diese Ruhe da auch und natürlich gibt es da auch sehr, sehr schöne Gräber. Und ich bin in Paris bewusst auf den Père Lachaise-Friedhof gegangen, um mir dort die Grabstätte von Jim Morrison, Chopin und Edith Piaf anzugucken. Also das, da liegen natürlich sehr, sehr viele Persönlichkeiten, auch Oscar Wilde, so dass man quasi mit einem Schlag da ganz, ganz viele Persönlichkeiten beziehungsweise die Grabstätten von den Persönlichkeiten besuchen kann. Aber auch natürlich, klar, in Kryptas, zum Beispiel im Petersdom,
aber,
Päpste, ja.
Aber da bist du ja nicht wegen der Grabmäler der Päpste in den Petersdom.
Nein, aber natürlich auch, um das trotzdem mitzuerleben. Ne?
Weil mir ist nämlich bei der Überlegung klar geworden, dass ich nur ein einziges Mal bewusst ein Grab besucht habe, weil ansonsten hat man das halt so mitgenommen. Ne? Auch jetzt im Petersdom oder im Kölner Dom. Natürlich sind die, oder im Mainzer Dom, wo ja die deutschen Könige liegen, super interessant, aber nur für die Gräber wäre ich da vielleicht nicht hingegangen. Das einzige Grab, das ich besucht habe, war tatsächlich das von Helmut Kohl.
Echt?
Ja, das ist in Speyer.
Ich habe gerade überlegt, wo ist denn der begraben worden?
Ne? Ja, der kam aus Speyer und wurde auch in Speyer begraben. Und das war auch eher ein Zufall, weil wir in Speyer eine Exkursion hatten von der Uni und wir hatten noch so gut 1 bis 2 Stunden Zeit, wussten nicht, was wir tun sollen und haben dann gesehen, dass eben dieser Friedhof nur 10 Minuten zu Fuß entfernt ist und dann haben wir den halt noch mitgenommen, so nach dem Motto. Aber eigentlich habe ich ansonsten nie bewusst ein Grab besucht und ich habe auch noch nie bewusst so einen Friedhof besucht, außer wenn man jetzt an so Friedhofsdenkmäler denkt. Aber dann hat man ja keine.
Das sind, klar, das sind schon Denkmäler, ne? Aber doch, ich finde, glaube ich, schon, wenn ich, ist jetzt nochmal eingefallen, in Fromburg in Polen, da ist ja auch Kopernikus begraben. Und klar fährt man da hin, um sich auch die Kirche und seine Wirkungsstätte anzugucken, aber das Grab ist trotzdem noch irgendwie so eine große Besonderheit, glaube ich, nochmal. Das wird da ja auch richtig hervorgehoben in der Kirche und ich glaube schon, dass das auch für viele interessant ist.
Ja, in der Geschichtswissenschaft werden Grabmäler auch als Erinnerungsort definiert, auch was historische Persönlichkeiten angeht. Ist auf jeden Fall noch ein spannender Aspekt. Ein spannender Aspekt. Ja, hast du sonst noch irgendwelche Fragen, Anregungen, Meinungen zum Thema Richeza und Grablege?
Ja, nicht wirklich. Ne? Das ist halt ein großes Fragezeichen, was wir einfach, glaube ich, auch nicht beantworten werden können. Es ist natürlich interessant, dass es da auch schon solche Streitereien gab. Was mich aber interessiert hat, beziehungsweise für mich total neu war, dass, wo du meintest, dass jede Kirche dazu verpflichtet war, eine Reliquie zu haben.
Ja, die waren zumindest dazu angehalten, eine zu haben. Ja.
Ich habe irgendwo mal aufgeschnappt, dass wenn man alle Reliquien vom heiligen Jakobus zusammenwürfeln würde, würde das eine 200 Mann starke Armee sein.
Ja.
Das ist natürlich aber auch klar. Das ist ein Grund dafür. Und wenn man sich vorstellt, wie viele Kirchen es gab in Europa, wenn man die mit irgendwelchen Überresten von berühmten Persönlichkeiten vollkriegen will.
Ja, ich musste auch bei der Recherche hierzu an meine Zeit in Rom denken und wie unzählig viele Kirchen es gibt. Und dann habe ich tatsächlich allein aus Neugierde, bin ein bisschen abgeschweift, gegoogelt, wie viele Kirchen es in Rom gibt. Schätzung?
250.
Über 1000.
Okay.
In Köln gibt es schon 164. Hm. In Rom über 1000. Ich fand es auch krass. Ja, das Wort zum Abschluss für meinen Fall.
Ja, super. Total interessant. Dann haben wir euch versprochen, wir verabschieden uns heute mal richtig von euch.
Ja, ich hoffe, ihr kommt alle gut durch die Zeit. Und ein Auf Wiedersehen gibt's von mir.
Von mir auch. Wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder.
Oder hören uns.
Macht's gut.
Wir wollten noch die Tür zumachen.
Ja. Ciao.
Tschüss.